Wenn Tom Hanks und Steven Spielberg draufstehen, steckt etwas Großes drin. Das ist zumindest das Versprechen seit ihrem Kriegsfilm Der Soldat James Ryan. Mit Band of Brothers schufen sie einen Serienklassiker mit leidenschaftlicher Fanbase. Jetzt, über 20 Jahre später, läuft die Nachfolgeserie Masters of the Air. Wir erklären, warum diese Kriegsserien so beliebt sind und ob Masters of the Air an den großen Vorgänger heranreichen kann. Hallo und herzlich willkommen hier bei Streamgestöber, dem Movieplot-Podcast über alles, was man so in Deutschland rauf und runter streamen kann an Filmen und Serien. Mein Name ist Jenny Jecke, ich bin Chefredakteurin bei Movieplot und ich sitze hier nicht allein im großen Streamgestöber-Studio irgendwo in Berlin, sondern mir gegenüber sitzt Esther Stroh, meine liebe Kollegin, Kinoexpertin, aber auch Band of Brothers-Fan, I guess.
Definitiv.
Hast du in den letzten 5 Tagen, seitdem wir planen, diesen Podcast aufzunehmen, schon alle Dienstränge der US Army auswendig gelernt?
Ich habe sie nicht nochmal aufgefrischt. Ich hatte tatsächlich eine Phase, wo ich das mal gemacht habe, weil ich viele Kriegsunterhaltungen aus den USA geguckt habe und dachte, okay, ist der Major jetzt höher als der Captain und wann kommt der Sergeant, wo steht der Lieutenant? Da war noch ein bisschen was da, aber ich habe vor allem die Zeit genutzt, um nochmal Band of Brothers ganz frisch zu gucken.
Das ist schon mal eine gute Voraussetzung für diesen Podcast hier, denn wir sprechen heute einerseits über Band of Brothers. Das ist eine Serie aus dem Jahr 2001, die aber auch mittlerweile 2 Nachfolgeserien hervorgebracht hat. Und über die beiden sprechen wir auch. Ihr müsst keine Angst haben, wir werden nicht spoilern, sondern uns interessiert vor allem, was macht diese Serien eigentlich so interessant? Was zieht uns vielleicht auch dahin, diesen Mord und Totschlag in mittlerweile ja bald 29 Folgen anzuschauen. Es sind ja mittlerweile 3 Serien. Und vielleicht, falls ihr das noch nie gesehen habt, geben wir euch dann auch einen Tipp mit, wo ihr anfangt, um das nachzuholen. Vielleicht kriegt ihr einfach einen Eindruck davon, von dem, ich nenne es mal, Band of Brothers Universe. Aber bevor wir tiefer in die Welt von Band of Brothers einsteigen, haben wir ein paar Worte von unserem Sponsor für euch.
Magenta TV ist unser Sponsoring-Partner. Das TV- und Streaming-Angebot der Telekom bündelt Fernsehen und Streaming auf einer Plattform. Magenta TV gibt's als App, zum Beispiel auf eurem Smart TV, bei Apple TV, auf dem Fire TV Stick oder noch besser über die Premium TV-Box Magenta TV One. Alles völlig unabhängig von eurem Internetanbieter. Magenta TV ist ein super praktischer Hub für Live-TV und Streaming-Dienste wie Netflix, Disney+, RTL+, sowie die Magenta TV Megathek. Die ist kostenlos mit dabei und hier findet ihr eine riesige und einzigartige Auswahl an Filmen, Serien und Shows. Mit dabei sind viele brandneue internationale Serien und Staffeln, die ihr nur bei Magenta TV sehen könnt. So zum Beispiel die 3 neuen Spin-offs von The Walking Dead, Dead City, Daryl Dixon und The Ones Who Live, sowie Fargo Staffel 5 oder The Winter King. Wie ihr zu Magenta TV und der Megathek kommt und welche verschiedenen Angebote es gibt, das erfahrt ihr über den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber.
Vielleicht erstmal ein paar Worte zu dem in Anführungszeichen Phänomen Band of Brothers, weil in Deutschland ist es, glaube ich, nicht so bekannt wie in den USA, aber so mal aus privater Sicht. Ich kriege seit Jahren bei Reddit mit, und das ist wahrscheinlich meine eigene Schuld, weil ich bei Reddit bin, wie Menschen immer wieder posten, boah, Band of Brothers, diese eine Folge, die werde ich niemals vergessen. Das ist eine Serie, oh mein Gott. Und seit Monaten, fast Jahren gibt es dann, kamen dann die Nachrichten hinzu, oh, es wird fortgesetzt, es kommt Masters of the Air bei Apple TV Plus. Und mein Eindruck ist, gerade in den USA ist das ein Riesending, diese beiden Serien, weil Band of Brothers, als es 2001 rauskam, auch die teuerste Miniserie aller Zeiten damals war. Ein Riesenaufwand, große Namen dahinter, zu denen wir dann noch was sagen. Aber Esther, wie hast du denn dieses Phänomen kennengelernt?
Das ist eine gute Frage, wie ich darauf gestoßen bin. Ich glaube, es war im Studium. Ich hatte einen Professor, der hat Kriegsfilme unterrichtet. Der hat sich darauf spezialisiert, geforscht. Wir mussten die Shell-Shocked Faces analysieren von den Soldaten und sowas alles in verschiedensten Kriegsfilmen. Und da habe ich mich dann auch sehr noch begonnen, mehr das für das Genre zu interessieren und bin dann auf Band of Brothers von mir aus einfach so durch die weitere Recherche gestoßen. Ich glaube, eine ganze Serie hat er uns nicht vorgesetzt. Und dann war ich wirklich begeistert und mir geht es eher umgekehrt wie dir, dass ich denke, das ist eigentlich so eine starke Qualitätsserie, auch in den USA natürlich gerade durch die eingangs genannten Namen schon sehr interessant, Tom Hanks und Steven Spielberg. Aber wenn ich hier versuche, mit Leuten drüber zu reden, höre ich höchstens, habe ich schon mal gehört, habe ich aber noch nicht geguckt.
Ja, ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, dass sie zwar im Free-TV lief ursprünglich, also die Originalserie Band of Brothers, die habe ich auch zum ersten Mal damals im Fernsehen gesehen, habe irgendwann abends eingeschalten und dachte so, was macht Ross aus Friends hier? Wer ist das?
David Schwimmer hat dich also zu Band of Brothers gebracht.
Ja, weil damals, als es in Deutschland lief, kannte ich ja Homeland zum Beispiel noch nicht. Ich wusste nicht, wer Damian Lewis ist.
Ich muss zugeben, ich habe Homeland vor Band of Brothers geschaut. Da habe ich dann Damian Lewis kennengelernt und dann habe ich Band of Brothers entdeckt und dachte, wie kann das sein, dass ich von diesem Schauspieler noch nie was gehört habe, wo der so stark ist, ja auch in Band of Brothers schon. Also es hat ja wirklich 10 Jahre gedauert, bis er dann seine nächste wirklich international erfolgreiche Serienrolle groß gekriegt hat. Das ist schon erstaunlich.
Ja, und wir werden euch jetzt diese 3 mittlerweile Serien vorstellen. Wie gesagt, ihr braucht keine Angst vor Spoilern zu haben. Spoiler, außer dem einen Spoiler, die haben den Zweiten Weltkrieg gewonnen, weil alle 3 Serien spielen während des Zweiten Weltkriegs und basieren auf realen Geschichten von diversen Kriegsteilnehmenden, sage ich es mal so. Ich fange mal an bei Band of Brothers. Das basiert auf einem Buch von Stephen Ambrose. Das ist ein Historiker. Das war ein Traumprojekt von Tom Hanks vor allem, der das zusammen entwickelt hat mit Eric Jenderson. Wie gesagt, Riesenbudget, 125 Millionen Dollar damals, das wäre auch heute noch eine Riesenzahl und ich habe es nicht durch den Inflationsrechner gejagt, aber es kommt, glaube ich, dann schon in die Breitengrade, wenn man es umrechnen würde, in denen jetzt auch Masters of the Air, die neueste Serie, operiert. Magst du mal erzählen, worum es grob gesagt in Band of Brothers geht?
Ja klar, wir folgen einer ganz runtergebrochenen Truppe Soldaten. Wenn man ein bisschen spezifischer sein will, gehören sie zum 101. US-Luftlandedivision, das ist, oder dem 2. Bataillon davon. Das ist so eine Art Fallschirmjägerregiment. Man muss sich also vorstellen, es sind schon Soldaten, die auf dem Land kämpfen, aber die müssen erstmal mit den Flugzeugen über die feindliche Linie rüber, um dann sozusagen von hinten anzugreifen. So habe ich das zumindest verstanden, als ich Band of Brothers geguckt habe. Und diese Kompanie, diese Band of Brothers, also diese Gruppierung der, die fast schon brüderlich miteinander umgehen, weil die so eng verschmolzen sind, nennt sich Easy Company. Das kann man sich, glaube ich, leichter merken als das 101. Luftlandedivisionsregiment. Und die dienen vor allem anfangs unter Richard Winters. Und im Prinzip verfolgt die Serie die Bewegungen nach, die sie dann nach D-Day nach Osten vollziehen. Also sie kämpfen sich quasi da durch Belgien bis nach Deutschland irgendwann rein mit unterschiedlichen Stationen, die ja die diese Truppe mitnimmt, natürlich auch mit vielen Verlusten. Manche Leute steigen aus, manche sterben, manche steigen auf. Und ja, so erleben wir im Prinzip den Zweiten Weltkrieg aus der Perspektive dieser Easy Company und ihrer unterschiedlichen Mitglieder aus unterschiedlichen Perspektiven.
Wie würdest du denn, weil das ja diese Serie am Anfang von allem steht, der Urknall dieses Universums sozusagen, wie würdest du denn das Erfolgsrezept von Band of Brothers beschreiben?
Also ich glaube, was den größten Reiz für viele und auch für mich natürlich ausmacht, ist, dass dieser Realitätsgehalt zumindest irgendwie hinter der Serie steht. Also ich gucke mir das an und denke, ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass es nicht übertrieben ist, irgendwie aufgebläht zu patriotischem Heldenepos, sondern klar ist da auch Heldentum und sowas alles mit drin. Aber schon so, dass man merkt, okay, da ist echt viel Recherche reingeflossen, viele Details sind sichtbar. Du hast schon eingangs erwähnt, das basiert auf einem Buch, aber gleichzeitig weiß man auch, dass Tom Hanks sich zum Beispiel mit echten Veteranen in Zusammenhang gesetzt hat und die ausgefragt hat für ihren Erlebnis. Und deshalb beginnt auch jede Folge zum Beispiel von Band of Brothers mit Interviews von Männern, wo wir noch nicht wissen, wer es ist, aber die halten halt zu einer bestimmten Thematik, zum Beispiel zu Nachschubsoldaten oder zu Führungskräften oder so, kurze Interviewschnipsel bereit, sodass man weiß, okay, da hat jemand recherchiert, das zeigt uns jetzt die Folge. Und ganz am Ende der Serie wird dann auch aufgelöst, wer diese Männer sind, weil die nämlich tatsächlich reale Personen sind, die auch in der Serie auftauchen. Und das gibt der Serie schon noch so eine Schwere, wo ich denke, boah, das fühlt sich gleich nochmal ganz anders an, wie man es häufig sonst eher nur so bei Dokumentationen oder halt auf Formaten hat, die wirklich auf wahren Begebenheiten beruhen, wo man denkt, ja, da ist was wirklich passiert in der Welt.
Ich finde das auch so faszinierend mit den von dir erwähnten Interviews, weil das erinnert ja eigentlich an so ein Dokumentarformat. Mich erinnert sehr stark an die Dokumentation von Ken Burns. Der hat ja so mehrere hundert Minuten lange Dokus produziert über den Bürgerkrieg, den amerikanischen, über den Vietnamkrieg und auch über den Zweiten Weltkrieg. Und die haben auch immer so relativ unspektakuläre Interviewaufnahmen von Veteranen, also nicht beim Bürgerkrieg, aber dann bei den anderen natürlich drin. Und das gibt dem Ganzen von Anfang an so eine Aura von Authentizität. Und dann kommt diese Credit-Sequence, also die Title-Sequence von Band of Brothers mit den historisch verfremdeten Szenen aus der Serie. Also es sind keine Originalaufnahmen, die man dann sieht, sondern man sieht schon Damian Lewis irgendwie, wie er erschreckt in den Himmel blickt oder sowas in der Art, aber mit so einem Sepia.
So ein Kristallfilter drüber gelegt, das bin ich so altes, zerkratztes Filmmaterial. Ja.
Genau, und dazu diese aufschwallende Musik, hier kommt eine große Geschichte. Also wir haben gleich den Widerspruch, authentisch, Menschen haben das erlebt, hier kommt die Fiktionalisierung davon. Und dann wird man aber reingeworfen in eine Geschichte, die gerade bei Band of Brothers, und das finde ich auch interessant, dann im Vergleich später zu Masters of the Air, die zwar zum Beispiel mit dramatischer Musik zum Teil erzählt wird, aber die sehr zurückgenommen erzählt wird in den Farben, in der Musik, im Schnitt. Also es wird sehr viel Wert darauf gelegt, dass so die Kriegserfahrung im Vordergrund steht und die Geschichte, wenig Klimbim drumherum sozusagen, wenig Stilisierung. Und das hat es für mich dann auch irgendwie ausgemacht, weil was ich so mit Kriegsfilmen assoziiere, das ist entweder so eine komplette Überhöhung dieser Erfahrung, wie zum Beispiel in Der schmale Grat von Terrence Malick, oder so ein Widerspruch zwischen: Wir sind hier in einer Dokumentation und dann kommt eine komplett überstilisierte Geschichte, wie in Der Soldat James Ryan von Tom Hanks und Steven Spielberg, wenn man so will, also dem Ursprungsteam hinter dieser Serie hier. Und ich finde, bei Band of Brothers funktioniert die Fusion von diesen beiden Polen, wo die Serie immer hingetrieben wird. Ne? Entweder hat man dieses, oh mein Gott, so ist es wirklich passiert und das haben sie wirklich gesagt, oder man hat eben so eine Dramatisierung. Und bei Band of Brothers habe ich das Gefühl, dass sie da diese Widersprüche sehr gut überdecken. Also man hat, oder ich habe selten das Gefühl, es ist übelst dramatisiert.
Ja.
Und wenn ich denke, es ist übelst dramatisiert, dann google ich und merke, es ist wirklich schon passiert. Das macht es, glaube ich, auch aus.
Ja, ich glaube, jeder hat da wahrscheinlich auch so eine eigene Pathos-Schwelle, die irgendwann überschritten wird und wo man sagt, nee, jetzt kann ich den Film nicht mehr richtig ernst nehmen oder nicht richtig genießen. Und die ist, glaube ich, bei den Amerikanern generell ein Stück höher als bei uns natürlich, ja, auch geschichtlich begründet. Und das habe ich zum Glück also bei Band of Brothers nicht, weil du da, wie schon gesagt, diese Mischung hast. Wenn ich mir hingegen sowas wie American Sniper oder so angucke, dann bin ich da schon raus.
Ja, wobei das Baby aus American Sniper hätte ich auch gerne in Band of Brothers gesehen. Egal wie, das passt da rein. Ich glaube, was auch ein wichtiger Punkt ist, ist, dass der Krieg, der hier erzählt wird und die Perspektive, aus der dieser Krieg erzählt wird, aus Sicht der, sag ich mal, des Erzählers oder der Erzählerin in Anführungszeichen, also wenn ich mir da jemanden vorstelle, der das erzählt, es sind ja viele Drehbuchautoren, es ist nicht so einfach, da einen Erzähler auszumachen, ein Krieg ist, der für einen guten Zweck im Grunde vollzogen wird. Das ist, glaube ich, extrem wichtig, gerade bei Band of Brothers. Die Serie fängt ja mit den Interviews an und da sagt auch einer der Interviewten: Wir wurden angegriffen und haben uns verteidigt. Und deswegen war es ganz normal und nachvollziehbar, dann auch sich zum Beispiel freiwillig zu melden oder in diesen Krieg zu ziehen. Und dann ist man, in Band of Brothers geht es ja um den Krieg in Europa, dann ist man nach Europa und dann zieht man von befreiter Stadt zu befreiter Stadt. Ich würde sagen, der Fortsetzung läuft es dann nochmal anders. Aber ich glaube, das ist auch einer der Punkte. Es ist ein weniger komplizierter Krieg als der Vietnamkrieg zum Beispiel oder der Koreakrieg oder der Golfkrieg oder der zweite Irakkrieg zum Beispiel.
Ja, also die Weltgemeinschaft schaut auf jeden Fall auf Deutschland, auf den Zweiten Weltkrieg und sieht, wo da Recht und Unrecht liegen. Und die Serie steigt ja auch schon in dem Ausbildungslager der Soldaten ein. Also man ist schon an dem Punkt, wo sie sich alle gemeldet haben, schon ein Stück weit in der Geschichte drin sind und alle wissen, was sie wollen. Und klar kann dann immer noch mal jemand einen Rückzieher machen oder David Schwimmer hassen, wenn er die Leute den Hügel hochpeitscht und wieder runter. Aber trotzdem genau, ziehen die dann schon da alle an einem Strang da. Ja.
Dann würde ich mal springen ins Jahr 2010. Wir Gibt's haben jetzt schon? Ich würde die Serien dann ja auch noch vergleichen.
Okay, okay.
So, aber vorher müssen wir erstmal klarstellen, was gibt's denn hier noch? Im Jahr 2010, 9 Jahre nach Band of Brothers, kam eine heiß erwartete Fortsetzung heraus. Die Rede ist von The Pacific. Wir haben ja schon gesagt, Band of Brothers spielt im europäischen, in Anführungszeichen, wie man im Englischen sagen würde, Theater des Krieges, European Theater, die Invasion von Europa zwischen 42, die Handlung spielt im Grunde so zwischen 1942 über 1944 bis zur Kapitulation der Deutschen 1945 und The Pacific 2010 erschienen, ebenfalls 10 Episoden, ebenfalls von HBO und ebenfalls von Tom Hanks und Steven Spielberg, die als Produzenten beteiligt sind, richtet den Blick Richtung des, ja wie der Titel sagt, des Pazifiks. Und das Interessante ist hier, dass die Serie diesmal nicht auf Büchern von Historikern basiert, zuallererst, sondern auf Erlebnisberichten von Soldaten, die auch hier als Figuren auftauchen in The Pacific, was für mich einen Riesenunterschied ausmacht.
Okay.
In der Serie, also damit erkläre ich mir viele Dinge, die mich zum Fazit gebracht haben über die Jahre, dass ich The Pacific am liebsten mag von allen Serien bisher aus dem Band of Brothers Universe.
Finde ich spannend. Erzähl mal weiter, warum. Weil ich eher an der anderen Seite stehe, dieser Beliebtheitsskala.
Also ich mag Band of Brothers sehr, weil, wie du ja auch angedeutet hast, es gibt keine Serie, die, glaube ich, den Soldatenalltag so detailliert, ohne trocken zu sein, nacherzählt. Ich habe aber oft das Gefühl bei Band of Brothers, dass die Brüderlichkeit und der Pathos die Realität etwas versüßen.
Mhm.
Das macht es für mich als fiktionale Erzählung nicht weniger interessant oder so. Also es ist wirklich gut erzählt. Es gibt Einzel-Standout-Episoden bei Band of Brothers, die ich immer wieder schauen kann. Vor allem die mit dem Sanitäter. Mhm. Also das sieht man dann quasi eine ganze Folge lang das Geschehen in einer sehr, sehr unangenehmen winterlichen Belagerungssituation in Belgien war das, glaube ich.
Genau, Bastogne heißt auch die Folge.
Genau, nur aus Sicht eines Sanitäters. Und was macht der eigentlich, der ja nicht bewaffnet ist oder zumindest keine großen Waffen trägt und da einfach rumrennt? Man fragt sich, wie überlebt er das? Wie mutig ist der eigentlich? Und das gibt es und das finde ich auch gut. Aber bei The Pacific, da habe ich wirklich ein Gefühl dafür, wie furchtbar und grotesk das alles ist. Weil The Pacific, wie gesagt, das entführt auf verschiedene Pazifikinseln. Es geht um den Krieg gegen Japan, der ja auf Seiten der USA schon mit dem Überfall auf Pearl Harbor 1941 am 7. Dezember, The Day of Infamy, begonnen hat. Liegt vielleicht auch daran, dass ich Seminar dazu hatte in der Universität, als ich neue Geschichte studiert habe, dass das mir besonders am Herzen liegt. Und der Unterschied ist eben, dass man da nicht von befreiter europäischer Stadt zieht, sondern man hat so ein sehr abstumpfendes Inselhopping, das die Marines in The Pacific durchleben. Das hat man zum Beispiel auch in Der schmale Grat. Vielleicht liegt es daran, dass ich Der schmale Grat schon immer besser fand als Der Soldat James Ryan. Naja, aber das ist auf einem anderen Platz. Und das heißt, wir folgen mehreren eigentlich unzusammenhängenden Marines, die über Jahre hinweg von einer Insel zur anderen im Pazifik hopsen mit ihren Gruppen, wenn man so will. Und es ist immer so, du kommst auf eine neue Insel und sie sieht eigentlich so ähnlich aus wie die davor. Und was machst du hier überhaupt? Und gleichzeitig hat man aber auch diese extreme Brutalität und die andere Art von Kriegsführung, die im Pazifik üblich war, was einerseits an dem japanischen Vorgehen an sich liegt, die eben mit einer anderen Art von Umgangsformen und Beachtung der internationalen Statuten zur Kriegsführung an ihre Gegner herangegangen sind, als die Deutschen an der Westfront. Die Deutschen an der Ostfront sind auch ganz anders reingegangen. Das ist alles kompliziert. Und hinzu kommt aber auch der Rassismus auf Seiten der Amerikaner gegenüber ihren japanischen Gegnern. Also hier prallen quasi Welten aufeinander, die ich finde persönlich interessanter sind als bei Band of Brothers. Ja. Und finde ich die Idee des Krieges noch mehr aufreiben. Irgendwie ist es, weißt du, also
Ich verstehe total, was du sagst, und ich würde auch auf keinen Fall behaupten, dass The Pacific eine schlechte Serie ist, aber ich höre gerade in deinen Argumentationen auch gerade für mich persönlich wiederum, warum ich The Pacific dann nicht ganz so mochte wie die anderen zwei. Zum Beispiel dieses Hoffnungslose, was du beschrieben hast, das ist natürlich wahrscheinlich total realistisch, aber wenn man dann wirklich so 10 Episoden durchguckt und einfach nur Niederschlag nach Niederschlag dann ist es wahrscheinlich für mich dann einfach geht's zu weit in das Düstere rein, ohne die Platz für die Hoffnung zu lassen. Und dieses Band of Brothers Prinzip, also diese Gruppierung, die sich irgendwie halt selbst in den schlimmsten Situationen gibt, die hat's halt nicht so richtig in The Pacific, und deshalb ist dann wahrscheinlich die sind ja auch davon ausgegangen, Veteranen zu interviewen, aber halt ohne die Vorlage. Und ich glaube, für mich ist die Buchvorlage dann wirklich die Marschrichtung, wenn man es jetzt mal im Militärjargon sagen will, die dann halt den roten Faden für mich reinbrachte, um zu sagen, okay, ich kann dieser Erzählung folgen, ich kann mich auch in die dunklen Ecken begeben, aber ich weiß, da kommt es irgendwann wieder raus. Und das ist dann wahrscheinlich einfach eine persönliche Wahrnehmung, was man dann sehen will in seinen Serien, Kriegsserienunterhaltungen.
Ich meine, das ist ja auch eine sehr wichtige Wahrnehmung, weil wir ja vor dem grundsätzlichen Problem stehen, wenn wir sowas schauen, das sich im Prinzip so formulieren lässt: Warum zum Teufel schauen wir das eigentlich? Also das ist ja nicht John Adams oder irgendeine andere große Historienserie, die wir hier schauen, sondern da geht's ja wirklich darum, wie man 10 Stunden lang, bei den ersten zwei Serien zumindest, danach bei Masters of the Air gibt's weniger Folgen, wie man 10 Stunden lang Menschen dabei zuschaut, wie sie sich systematisch ermorden. So. Und das ist auch nicht so wie bei Dexter oder Breaking Bad, wo der Tod ja auch zur Unterhaltung mit dazugehört, aber meistens auf gefasst in ein Genre, mit dem man das in der Regel leichter gutieren kann. Also ich weiß, das ist ein Serienkiller, der andere Serienkiller tötet. Und so, jetzt kann ich das gleich von der Realität meines Lebens distanzieren, so, ne? Weil das ist so abgedreht sowohl bei Breaking Bad oder eben auch Dexter, dass es eigentlich mit meinem Leben nichts zu tun hat. Aber wenn es um den Krieg geht, gerade so, auch sowas wie den Zweiten Weltkrieg, das ist zwar jetzt auch schon mehrere Jahrzehnte her, aber das hat ja quasi jeder Deutsche irgendwo in seinem Stammbaum drinne stecken. Ganz zu schweigen von der Frage, welche Kriege gerade jetzt auch in Europa stattfinden. Deswegen, wie gehst du denn damit um? Wie begründest du dir, Esther, dass du Band of Brothers schaust und The Pacific?
Das ist wirklich eine gute Frage, weil ich mir die auch häufiger stelle. Warum gucke ich in Anführungszeichen gerne Kriegsfilme, wenn sie mich ja doch eher an so einen Punkt bringen, wo ich denke, boah, ist das alles schrecklich, was da passiert? Also ich glaube tatsächlich, manche gehen da auch ran, dass sie sagen, es ist eine Art Actionfilm für sie, weil es passiert viel und es steht so viel auf dem Spiel, dass man da dann wahrscheinlich mit tieferen Gefühlen rangehen kann. Aber gleichzeitig ist es vielleicht auch einfach ein Mittel, um es ganz platt mal zu sagen, um sich einfach an die Vergangenheit zu erinnern. Und wenn das dann halt auf diese Weise passieren muss, die auch schmerzt, dann muss man das vielleicht auf diese Weise machen. Irgendwie scheinen sich ja Menschen dafür zu interessieren. Mir ist es letztens aufgefallen, Andrea hat vor kurzem zu mir gesagt, sie hat jetzt auch angefangen, Band of Brothers zu gucken. Und dann wollte ich ihr so viel Spaß mit dieser tollen Serie wünschen. Dann habe ich mich so selbst angehalten und dachte, nein, Spaß ist einfach nicht das richtige Wort in diesem Fall. Aber ja, was ist das für ein Phänomen? Hast du eine Theorie?
Na, Theorie ist schwer zu sagen. Ich kann nur von mir selber ausgehen, und ich schaue sehr, sehr gern Kriegsfilme, muss ich wirklich sagen. Das hängt aber einerseits damit zusammen, dass ich Kriegsfilme neben so ureigenen länderspezifischen Genres wie dem Western zum Beispiel oder dem Heimatfilm, deutschen Heimatfilm, extrem ausdruckskräftig empfinde, was so die Selbstdarstellung und das Selbstbild eines Landes angeht. Also deswegen schaue ich mir auch gern sowas an, natürlich wie Apocalypse Now oder so, also diese ganzen Größen des Genres, aber ich schaue auch sehr gern Kriegsfilme aus den 50ern oder 40ern oder so, wo man dann auch mal sieht, wie haben die eigentlich den Koreakrieg damals empfunden, ne? Weil man hat die Propaganda und Nachrichten und Newsreels und so weiter, aber es gibt ja auch tatsächlich Filme schon, die relativ nah dran waren an dem realen Koreakrieg, die damit auch kritisch umgegangen sind. Und dann gucke ich halt wieder sowas wie Band of Brothers, viele Jahrzehnte später entstanden, Zweiter Weltkrieg, und habe das Gefühl, ich bin hier Teil von einer Mythenbildung rund um den Krieg.
Ja.
Weswegen ich die Serie prinzipiell weniger herausfordernd finde als The Pacific, um da wieder zurückzukommen. The Pacific ist natürlich auch Mythenbildung. Jede Kriegsserie ist Mythenbildung, weil sie ihre Version eines extrem einschneidenden historischen Ereignisses quasi formuliert. Und das, was bei The Pacific als Mythenbildung passiert, ist aber für mich viel, viel unangenehmer und viel schwieriger zu vereinen, weil einerseits eine sehr ultra brutal, also The Pacific hat wirklich Bilder von Brutalität zwischen Menschen und auch eine Abgestumpftheit im Umgang mit fremden Leichen, die ich so nie vorher oder nachher irgendwo gesehen habe, abseits des Splatter-Kinos oder so. Also da sind wirklich Bilder drin, das würde ich, also auch die Empfehlung, schaut das nicht mit euren Kindern. Schaut das aber auch, wenn ihr bereit seid, sowas zu verarbeiten, weil da sind wirklich extrem brutale Bilder drin. Und damit meine ich nicht unbedingt mal nur Gedärm oder so, sondern da passieren Dinge mit menschlichen Köpfen. Und dann hinterher liest man, dass es wirklich so passiert und man kann es nicht glauben.
Also vielleicht sollten wir dazu sagen, auch Band of Brothers hat durchaus brutale Momente. Da sieht man dann auch schon mal draufgehalten, wo der Beinstumpf sozusagen abgeht oder sowas. Aber da legt The Pacific auf jeden Fall schon noch eine Schippe drauf.
Genau, das heißt, man hat einerseits diese extreme Brutalität, die Abstumpfung. Man verfolgt Soldaten oder Marines, muss man ja korrekt sagen. Nicht, dass ich hier von bösen Marines angerufen werde, die ja nicht zur Army gehören, wie ich immer wieder gelernt habe. Man verfolgt die auch dann in den Erholungsurlaub, wo sie im Grunde unter posttraumatischem Stresssyndrom leiden. Und dann müssen sie wieder zurück. Das heißt, man hat diese extreme Qual, man hat das ständige Gefühl, was machen wir hier eigentlich? Was haben wir jetzt auf dieser Insel verloren? Wem helfen wir hier? Abgesehen davon, dass wir uns als Menschen irgendwie abreiben, bis nur noch Waffen übrig sind von uns so und überhaupt keine Humanität, kein Mitleid mehr. Und auf der anderen Seite hat man eine wieder paar hundert Millionen Dollar teure Unterhaltungsserie von HBO und das muss man dann irgendwie verarbeiten für sich, weil hier halt der Mythos geschaffen wird oder erzählt wird von diesen Marines, die das alles für Amerika getan haben, um Rache an Pearl Harbor zu üben und den Pazifik zu befreien von den Japanern. Das ist alles natürlich auch ein Anführungszeichen. Und man fragt sich die ganze Zeit, was ist das überhaupt für ein Mythos? Was ist das wert, was hier erzählt wird? Bis sie dann irgendwann in Iwo Jima und Okinawa dann schließlich auch landen und man sich hinterher fragt, was sollte das?
Diese Frage nach dem Wert spürt man aber eben auch in der Serie selbst, finde ich, weil halt dieses Ziel fehlt, was man in Band of Brothers ja hat. Wir wollen nach Deutschland, wir wollen die Front zurückdrängen und das ist so von Insel zu Insel. Aber wenn man jetzt die eine befreit hat, ist vielleicht die andere schon wieder besetzt, man weiß es nicht. Deswegen, ja, es wird sehr unterschiedlich, die zwei Serien zu betrachten.
Ich würde aber auch sagen, dass die Figuren in Band of Brothers ein bisschen eingängiger sind, ne? Also
auf jeden Fall. Also ich meine nichts gegen James Batch Dale, der schon die berühmteste oder die herausragendste Figur aus The Pacific ist, aber gerade wenn wir uns den Cast angucken von Band of Brothers, sind einerseits Leute drin, die heute natürlich immer noch aktiv sind, aber ich gucke tatsächlich, wenn ich Band of Brothers nochmal gucke, immer auch mit dem Aspekt des Star-Bingos. Wenn man denkt, oh, da habe ich jetzt jemanden entdeckt, der ist heute total berühmt. So, Michael Fassbender, James McAvoy, oh, was machen die denn da? Und dann sind sie nur in einer Szene da und schon wieder weg. Dass man sieht, okay, die haben sich da auch schon die jungen Talente rangeholt und die sind dann später groß geworden, aber damals halt noch ganz am Anfang ihrer Karriere.
Ja, das fand ich diesmal, also ich habe es vor ein paar Wochen nochmal geschaut, bevor Masters of the Air gestartet ist, fand ich diesmal wirklich wieder krass, vor allem weil jemand wie Michael Fassbender, den sieht man ja schon in der ersten Folge und dann
nur so am Rand, ne? Dann ist er wieder weg für ein paar Folgen.
Und dann frag ich, müsste das nicht irgendwie ein bigger deal sein, dass Michael Fassbender da ist? Aber nein, aber das war 2001 und niemand kannte ihn, auch später Tom Hardy.
Kommt in der vorletzten Folge, glaube ich, zum ersten Mal vor. Und dann
sieht aus wie Baby Tom Hardy. Das ist auch sehr faszinierend.
Sehen alle jünger aus. Andrew Scott aus Sherlock der Moriarty, der ist auch einer ganz tollen Rolle in der zweiten Folge, ist auch in meinen Lieblingsfolgen drinne, hat aber auch leider nur einen kurzen Auftritt.
Mhm. Und hier
Simon Pegg.
Simon Pegg, ja.
Das ist immer so, was macht der Shaun of the Dead Darsteller da ganz ernst im Soldatenuniform?
Genau, und hier Colin Hanks, der Sohn von Tom Hanks, spielt mit Michael Cutlass aus The Walking Dead war der, ne? Den kenne ich aus vielen anderen Rollen.
Genau,
der
hat sogar eine größere Rolle, der spielt den Abraham in The Walking Dead. Genau. Und aber was mich immer am meisten fertig macht, ist, wenn Jimmy Fallon ins Bild rollt und ich denke, Talkshow-Host, was macht der hier in der Kriegsserie?
Ich glaube, da bist du nicht allein. Das ist so das ewig wiederkehrende Band of Brothers-Meme. Was macht eigentlich Jimmy Fallon hier, der damals ja schon bei Saturday Night Live.
Ach, das hat er da auch schon gemacht. Das ist natürlich interessant. Das wusste ich nicht.
Unangenehm.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's stamps.com, code PROGRAM.
Aber ja, also man kann da unglaublich viel entdecken. Und bei The Pacific, da ist der Cast, glaube ich, nicht ganz so groß. Aber eine berühmte Figur, sag ich mal, die auch durch The Pacific sehr bekannt geworden ist, wird von Rami Malek gespielt, der dann später seine eigene Serie mit Mr. Robot bekommen hat und jetzt mein Hassschauspieler ist. Aber in The Pacific ist er super.
Oder Bohemian Rhapsody, falls ihr nur Filme guckt.
Nein, über diesen Film sprechen wir.
Jenny hier möchte nicht über diesen Film reden. Und als ich vorhin nochmal den Cast durchgescrollt habe, es gibt auch so ein paar Sachen, Leute, die dann später noch groß wurden, zum Beispiel John Bernthal ist auch dabei, für zwei Folgen natürlich nur, aber
quasi auf dem Sprung zu The Walking Dead, das kam ja fast im selben Jahr raus, ne? Und in The Walking Dead hat er ja am Anfang in den ersten zwei Staffeln mitgespielt.
Mindestens zwei. Ja, und hat er noch ein paar Gastauftritte danach gehabt.
Ja, Joseph Mazzello, für alle Jurassic Park-Fans, die können sich darauf freuen, den Timmy in einer ganz anderen Rolle zu sehen. Der hat für mich aber auch mit den spannendsten Arc in The Pacific, weil er so als kränklicher Freiwilliger auch noch sehr naiv und auch sehr... Ja, ich weiß nicht, der sieht aus wie so ein Grashalm, den man umpusten könnte. So kommt Joseph Mazzello noch sehr, fast schon kindlich eben da in den Pazifikkrieg hinein und man beobachtet ihn dabei, wie er immer, ich möchte nicht sagen abgehärteter wird, weil das klingt zu positiv, aber wie er vom Krieg...
Abstumpft?
Ja, oder? Wie er vom Krieg runtergewirtschaftet wird, aber auch härter und grausamer wird. Und das ist für mich eine der interessantesten Entwicklungen. Das gehört auch zum Reiz von beiden Serien, also sowohl zum Beispiel die Entwicklung von Dick Winters, also Damian Lewis in Band of Brothers, der dann zu so einer richtigen Autoritätsfigur heranwächst über die 10 Folgen, als auch die von meiner Lieblingsfigur aus Band of Brothers, das ist der Malarkey.
Ja, der ist auch wirklich lange dabei und man erkennt dann irgendwann sein Gesicht wieder. Und was ich spannend fand jetzt beim nochmal gucken bei Band of Brothers, ich hatte vielmehr noch diese Gruppe, dass es wirklich eine feste Gruppe ist, die man verfolgt im Kopf. Aber tatsächlich ist es eher so, dass manche mal reinkommen, dann wieder rausschauen, dann haben sie mal eine ganze Folge. Dann denke ich, oh ja, Donnie Wahlberg spielt ja auch mit, der Bruder von Mark Wahlberg hat eine ganze Folge dann, wo er sich beweisen kann als Lieutenant, der unter einem nicht so... begabten Führungsstil Menschen arbeiten muss. Und deswegen... Ja, es ist schwierig, da den Vergleich zu ziehen.
Ja, das ist auch die Herausforderung, ne, dass man Riesenensembles hat. Du hast ja auch schon die im Grunde Nachschubsoldaten erwähnt, was in allen drei Serien eine große Rolle spielt. Das heißt, diese Frage, wenn du da ursprünglich da mit deiner Kompanie hineinkommst, deine Freunde sterben siehst und dann werden die ersetzt durch Nachschub, stellt das ja nicht nur dein ganzes Dasein irgendwie in Frage, du bist ja auch ersetzbar, sondern auch stellt ja auch deine Beziehung zu allen anderen in Frage. Ne? Mit wem willst du dich überhaupt anfreunden? Genau. Das könnte ja eh sein, dass er
bald
schon weg ist.
Es passiert dann häufig, wird sogar, glaube ich, in Worte gefasst, auch in Band of Brothers, dass sie gar keine Lust mehr hatten, die Namen der Neuen zu lernen, weil sie da wahrscheinlich sowieso bald im Gewehrfeuer irgendwo sterben würden. Gleichzeitig ist es natürlich auch, man hat dann schon diese Kerngruppe, die natürlich immer kleiner wird. Und dann tut es aber auch richtig weh, wenn jemand aus dieser Kerngruppe ausscheidet. Also wir haben natürlich einerseits Richard Winters, der schon immer ein bisschen außen vor war, aber indem er halt aufsteigt in der Armeehierarchie, kommt er da halt auch so ein Stück raus. Und dann dachte ich ihm auch, schade, ich will gerne nochmal den Umgang mit seinen Soldaten, mit seiner Kompanie sehen. Und gleichzeitig haben wir einen, der wird von Ian Bailey gespielt. Ich habe gerade seinen Namen vergessen, wen er spielt. Aber der hat zum Beispiel relativ früh eine Kriegsverletzung, kommt dann ins Lazarett, ist dann ein paar Wochen weg vom Fenster. Und als er wiederkommt, spürt er halt dieses von, na, du hättest ja eigenständig aus dem Krankenhaus zu uns zurückkommen können und nicht die lange Wartezeit der Heilung abwarten, der dann sozusagen auf andere Weise auf einmal zum Außenseiter wird, obwohl er davor dazu gehörte. Und das, finde ich, verdeutlicht halt Band of Brothers so gut, dass wir, um zu dieser Gruppe dazuzugehören, wirklich viel leisten müssen, auch als Zuschauer, aber natürlich auch als die einzelnen Figuren, die eben dazu oder nicht dazugehören.
Ja, du hast zwar den D-Day mitgemacht, aber in der Bastogne warst du nicht dabei. Genau, du bist nicht vollwertig, du bist nicht Soldat genug. Das sind halt dann die komischen sozialen Regeln und Hierarchien, die sich da dann entwickeln. Und das hat man auch bei The Pacific, wobei ich es da immer ein bisschen schwieriger fand, eben auch so den Überblick über das Ensemble zu haben, weil die eben wenig interagieren und es viel nachts geschossen wird. Bei The Pacific ist das, es regnet immer, es ist häufig nachts im Dschungel. Das war schon wieder eine Herausforderung, auch als ich die Serie jetzt neulich zum dritten Mal gesehen habe. Und da freut man sich dann, wenn dann so ein Charakterkopf um die Ecke kommt wie Rami Malek, dessen Gesicht man ja auch im Dunkeln ohne es zu sehen wiedererkennen würde. Nun haben wir eine dritte Serie, die vor kurzem gestartet ist. Zum Kontext nochmal, also die ersten zwei Serien waren HBO-Produktion, großes Premium-Fernsehen, direkt aus dem goldenen Zeitalter des Fernsehens. Band of Brothers entstand ja quasi zeitgleich mit The Sopranos zum Beispiel. Das ist so das goldene Zeitalter von HBO, wo diese ersten beiden Serien entstanden sind. Und jetzt sind wir bei Apple, denn die haben mehr Geld offensichtlich.
Die sind jetzt der Premium-Qualitätssender, der hochwertige Serien produziert. Also ja, HBO natürlich immer noch, aber hat sich schon als zweiter neben HBO hervorgetan, würde ich sagen.
Ja, und ich habe auch das Gefühl, dass bei Apple die Hürden wahrscheinlich niedriger sind, um so ein 200-Millionen-Budget, sind sie ja heute dank der Inflation, zu bekommen, habe ich manchmal das Gefühl. Vielleicht sind sie da auch einfach freigebiger als Warner Brothers Television oder HBO im Zeitalter von ihrem Chef David Zaslav, versuchen ja sehr viel zu sparen. Jedenfalls heißt die dritte Serie im Bunde, hinter der auch die Produzenten Steven Spielberg und Tom Hanks stehen, Masters of the Air, ist vor kurzem bei Apple TV Plus angelaufen. Dahinter stehen die beiden Schöpfer John Shiban und John Orloff. Und Orloff war auch schon Autor bei Band of Brothers, das heißt The Gang is Back Together.
Auch Spielberg und Tom Hanks produzieren wieder mit.
Genau, also und hier ist es diesmal so, dass wieder ein Buch eines Historikers als Grundlage dient, nämlich das Buch von Donald L. Miller, Masters of the Air, America's Bomber Boys Who Fought the Air War Against Nazi Germany.
Den langen Untertitel habe ich mir noch nicht durchgelesen.
Ich bin immer beeindruckt von Bomber Boys und denke mir, warum habe ich meine Hausarbeiten damals an der Uni Jena nicht so betitelt? Naja, 9 Folgen läuft gerade, sind hochkarätige Regisseure auch an Bord. Cary Joji Fukunaga zum Beispiel, der den letzten James-Bond-Film gemacht hat. Dee Reese, die Matt Bond gemacht hat, und ich nehme das hochkarätig zurück, Anna Boden und Ryan Fleck, die Regisseurin von Captain Marvel. Ja. Und der arme Tim Van Patten, den ich jetzt auch noch nennen muss, der, glaube ich, bei Game of Thrones oder so unterwegs war. Also es ist wird wieder viel geprotzt hinter den Kulissen.
Was eigentlich auch ein Apple-Aushängeschild ist. Also man merkt wirklich, wie die Stars und auch FilmemacherInnen dahin pilgern zu dem Sender, weil das auch so eine Hollywood-Marke auch ist. Dass man denkt, Apple, da steht was dahinter, da will ich mitmachen.
Ja, und ich glaube, das ist auch bei diesem Thema Masters of the Air noch nötiger als bei The Pacific oder Band of Brothers, weil es gibt ja mittlerweile schon einige Kriegsserien, aber welche, die den Luftkampf, sag ich mal, rein finanziell umsetzen können, die kann man, glaube ich, an einem Finger abzählen. Und das ist Masters of the Air, weil das ist, glaube ich, auch einer der Gründe, warum sowas bisher noch nicht seriell wirklich umgesetzt wurde. Also es gibt in Band of Brothers eine Szene natürlich mit den Fallschirmspringern am D-Day und wie die da man sieht das Meer von Flugzeugen dann auch, als sie nach Belgien dann fliegen und so. Also man hat immer so Einzelfolgen, wo man mal wirklich das sieht. Aber eine ganze Serie mit Flugzeugen im Himmel zu finanzieren, nämlich vor allem durch natürlich visuelle Effekte, also Computereffekte, das ist, glaube ich, keine leichte Aufgabe. Und Apple TV Plus hat das Geld dafür hingeplättert.
Haben sogar extra irgendwelche neuen Technologien entwickeln, damit es im Cockpit besonders echt aussieht.
Ja, weil Masters of the Air, vielleicht als Kontext, falls eure Erfahrung mit Luftkampf vor allem in Kinobesuch von Top Gun Maverick besteht, Masters of the Air spielt nicht in wendigen Jägern oder Ähnlichem, wo dann eine Person dort drinne sitzt, sondern spielt vor allem in B-17-Bombern. Das sind die Festungen der Lüfte, war der Spitzname von den B-17-Bombern, wo eine relativ große Besatzung drinne sitzt. Ich glaube, bis zu 10 Leute passen da rein.
Ich glaube sogar 11, ja, aber auf jeden Fall eine ganze Mannschaft schon.
Genau, und das sind quasi recht schwerfällige, große Maschinen, die von den Amerikanern eingesetzt wurden, um tagsüber vor allem deutsche Rüstungsfabriken, aber natürlich auch Innenstädte zu bombardieren. Und das tagsüber ist der Knackpunkt, weil es unweit gefährlicher war als das, was die Briten gemacht haben, nämlich vor allem nachts zu bombardieren. Und wir verfolgen da zwei Menschen. Wen verfolgen wir da, Esther?
Wir verfolgen die in der Luft. Die haben beide fast den gleichen Vornamen oder zumindest Spitznamen, nämlich Buck Cleven, gespielt von, jetzt verwechselst du wahrscheinlich, Austin Butler oder Callum Turner?
Okay. Austin Butler.
Und Callum Turner spielt den anderen, nämlich Bucky Egan, der eigentlich John heißt, warum auch immer. John Egan, genannt Bucky. Die sind beste Freunde, könnte man sagen, haben sich also schon lange darauf vorbereitet, da zusammen auch rüber zu fahren. Sind beide schon in einer, ich sag mal, ein bisschen höheren Position, sonst wären sie auch nicht die Piloten da geworden. Und werden jetzt in England dann, als sie da ankommen, auch darauf vorbereitet, wirklich immer wieder in immer neuen Missionen rüberzufliegen Richtung Drittes Reich, um da ihre Aufträge auszuführen.
Und um sie herum ergibt sich dann auch so ein großes Ensemble, weil Masters of the Air ja natürlich auch eine Geschichte von vielen Verlusten erzählt, entweder tödlich oder in Gefangenschaft oder durch Verletzungen. Das heißt, es gibt da auch immer wieder diese Nachschubbewegung. Aber der Grundunterschied zwischen Masters of the Air und Band of Brothers und Pacific ist, dass man nicht in ein fernes Land hineingesetzt wird und da dann mehr oder weniger 10 Episoden verbringt, sondern man kommt jeden Abend wieder zurück.
Mhm. Oder auch nicht.
Wenn man Glück hat, genau. Wie hat das auf dich denn gewirkt? Weil das ist ja wirklich eine ganz andere Dynamik als in den anderen beiden Serien.
Das habe ich dann auch beim Schauen gemerkt, dass ich bin da so reingegangen mit mal gucken, was es da für Luftkämpfe gibt, so der Rote Baron mäßig oder so, aber das war natürlich dann ganz anders. Ich habe das Gefühl, ich habe viel über Luftkrieg gelernt durch diese Serie, also einfach wie das so, was da alles mit dran hing, dass man einfach schon beachten musste, wie schnell die Maschinen kaputt gingen, dann war da ein Loch reingeschossen, das muss dann repariert werden, nachdem sie es vielleicht wieder nach Hause geschafft haben. Und da kann natürlich auch dieser Bruderschaftsgedanke gar nicht so stark existieren, wenn jeder immer in seinem eigenen Cockpit sitzt und auch tatsächlich die Mannschaften wechseln. Also es war jetzt nicht so, dass wir nur einer Maschine folgten, die dann immer dieselben 11 Männer gehabt hätte, sondern dass wir, okay, wir bekamen diese Freundschaft der zwei Hauptfiguren vorgesetzt, an die wir uns versuchen konnten, ein bisschen zu klammern. Aber letztendlich war es eher so dieses Missionsfliegen und für mich vor allem auch der optische Aspekt von, ich krieg diesen Luftkrieg jetzt wirklich mal dargestellt, weil als ich jetzt gerade nochmal Band of Brothers geguckt hatte, gibt's ja auch in der zweiten Folge, dass sie nach am D-Day übers Meer und dann abspringen als Fallschirmschwimmer. Da gibt's den auch schon kurz dargestellt, diese Bomber. Aber das ist natürlich ein völlig anderes Level, was wir jetzt hier in Masters of the Air kriegen. Also wir haben da, ich erinnere mich nur an so eine Szene, man sieht's aus dem Cockpit, die Flakfeuer kommen nach oben, also diese von Bodenraketen so hochgeschossen und die dann auseinander ich kann es gar nicht beschreiben, ihre Gewehrfeuer abfeuern und dann kann man Glück haben, ob man getroffen wird oder nicht, aber man hat eigentlich keinen Einfluss darauf als Pilot. Dann gibt's die Kondensstreifen, die sich über den Himmel ziehen, dann schmiert hier zur Rechten ein Fallschirm ab und verfängt sich vielleicht noch an deiner Tragfläche und zur Linken siehst du irgendwie den deutschen Jäger heranrasen und das ist einfach so reingeworfen werden in diesen Krieg über den Wolken ist noch was ganz anderes für mich gewesen, ja.
Ist für mich auch eine andere Herausforderung, was so die Darstellung der Gewalt in der Serie angeht, weil ich finde, bei Band of Brothers und The Pacific da geht's immer natürlich auch um Spannung in solchen Schießereiszenen, nenne ich es mal. Das ist, glaube ich, ja komplett falscher Ausdruck für das, was da passiert. Aber da wird ja vor allem mit Gewehren gekämpft, Granaten.
Da hast du eine ganz wackelige Kamera, wenn du den hinterherläufst durch den Wald
genau,
oder so.
Ja. Und dann kommt ein Panzer dazwischendurch oder so. Und das ist ja alles auf dem Boden und man ist irgendwie immer an der Schulter dieser Soldaten oder Marines und kriecht dann irgendwie durch den Matsch oder man steht dann in einer sehr erinnerungswürdigen Szene aus Band of Brothers irgendwie mit Damian Lewis auf so einer Landstraße und der guckt so rum und dann steht da auf einmal ein Wehrmachtssoldat und die Frage ist so, was passiert jetzt eigentlich? Mhm. Und dann muss er schnell seine Waffe ziehen oder sein Gewehr ziehen. Und das ist natürlich spannend inszeniert, aber es wird jetzt nicht ästhetisiert, es sieht nicht hübsch aus oder schön, was ja immer eine Herausforderung ist, wenn man Kriegstreiben inszeniert.
Wie schön darf man Krieg inszenieren, ist immer die große Frage. Ja.
Und bei Masters of the Air war ich dann irgendwann so verblüfft, weil diese Luftkämpfe zum Teil aussehen wie Jackson Pollock Gemälde oder so, ne? Als hätte jemand so Farben auf eine blaue Leinwand geschmissen. Moderne Kunst. Teils sieht das irgendwie, wenn du schon die Kondensstreifen erwähnst, sieht das sehr, sehr schön aus in einer grauenhaften, wuseligen Art und chaotischen Art und Weise. Und dann wird man wieder zurückgeworfen und das hat es für mich dann auch immer wieder gerettet und dann war es eben nicht nur Ästhetisierung, nicht nur aufwallende Musik, die man hier hat, anders als bei Pacific oder Band of Brothers in den Kampfszenen. Man wird zurückgeworfen in diese komischen Blechdosen im Himmel, wo man ganz dem Material ausgeliefert ist. Mhm. Auf eine sehr unangenehme Art und Weise. Und da gibt's ja in der dritten Folge eine Szene, über die du einen sehr, sehr schönen Text bei Movieplot geschrieben hast. Magst du das mal beschreiben für alle, die bei Masters of the Air noch nicht reingeschaut haben?
Ich kann es mal probieren. Also Folge 1 und 2 führen uns definitiv ja schon in den Luftkrieg ein, dass wir dann wissen, okay, das ist die Sache. Wir sehen immer, die Karte wird ausgerollt, das ist eure Mission, da müsst ihr hinfliegen. Und wir wissen auch schon eigentlich, es kommen nicht viele Leute zurück. Deshalb müssen auch alle Piloten nur in Anführungszeichen 25 Missionen fliegen und dann dürfen sie sich sozusagen zur Ruhe setzen, weil wer das überlebt, der ist schon gut dran. Und dann kommen wir wirklich in Folge 3 in diese erste richtig, richtig große Luftschlacht. Also die kommen an diese Grenze, man sieht es an den Flakfeuern, also die ihre schwarz, die haben immer so schwarze Rauchschwaden, die dann in Luft entstehen. Da weiß man immer, okay, jetzt müssen sie gerade über die Grenze, wo dann die Feinde stationiert sind, rüber. Und dann kommt diese Szene, die ich vorhin schon ein bisschen beschrieben habe, einfach diese kurze Moment von, boah, ist das alles irgendwie schrecklich, aber auch irgendwie schön anzusehen, über den Wolken verlangsamt, was da alles fällt und steigt und Feind und Freund kann sich kaum noch richtig unterscheiden. Und dann kommen wir einfach an so eine Szene, wo ein Absturz stattfindet. Ich sage jetzt mal noch nicht, um wen es geht, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Aber dieser Absturz war für mich so besonders, weil wir natürlich immer mit den Fliegern eigentlich erhaben über alles rüberfliegen. Die werfen ihre Bomben ab und sind wieder weg und dann sind sie fein aus dem Schneider, könnte man denken. Aber da sehen wir dann halt auch mal nachvollzogen, was passiert, wenn jemand getroffen wird. Und dann sehen wir, okay, diese Maschine, die wird nicht mehr gerettet werden. Der Pilot sagt, okay, ihr müsst jetzt alle raus, wir müssen evakuieren, aber der Co-Pilot ist getroffen, also denkt man, er ist tot. Dann wacht er doch nochmal auf. Dann sagt der Pilot, okay, ich muss jetzt dann die Maschine doch landen, verschwindet mal mit euren Fallschirmen und man folgt dieser Szene so mit ganzem Herzen, sieht eigentlich, okay, die schafft's noch über die Baumwipfel, da ist eine Lichtung, da kann sie landen und dann setzt sie auf und eine riesige Explosion kommt und man weiß, okay, die haben das nicht überlebt. Sitzt auch jemand Bekanntes drin und man dachte, okay, der hätte doch eigentlich überleben müssen, das ist ein berühmter Star im Cast.
Den sehe ich im Trailer.
Ja, genau. Und das macht für mich die Serie halt so gut, weil sie dann an dem Moment dir zeigt, okay, du kannst nicht vorausberechnen, wer diese Luftschlachten überlebt. Das ist wirklich, da hängt viel Glück dran. Und gleichzeitig springt man dann natürlich auch zurück in die Perspektive der anderen Piloten, die kurz vielleicht nur aus dem Augenwinkel wahrnehmen, oh, da ist gerade ein Freund von mir abgeschmiert. Die können das aber nicht realisieren in diesem Moment. Sie müssen weiter ihre Mission verfolgen, weiterfliegen und irgendwo vielleicht in Afrika dann wieder runterkommen. Und ja, weil dann zu dieser Szene auch noch entgegengesetzt wird, kurz vorher ein Pilot, der seinen eingeklemmten Kollegen nicht aus dieser fallenden Blechdose rettet und sie lieber sich selbst rettet, weil alles andere halt, dann könnte er mit drauf gehen können, nicht stattfindet, hat man halt diese Gegenüberstellung von, was ist die richtige Entscheidung im Krieg? Gibt es überhaupt eine richtige Entscheidung von, muss ich mit jemandem draufgehen oder bin ich nur für meine eigene Haut zuständig? Die hat es mir dann wirklich diese Folge angetan gehabt, dass ich dachte, okay, da hat mir der Luftkrieg dann doch mal noch eine andere Facette vom Kriegsfilm-Genre abgewonnen, die ich so noch nicht gesehen hatte.
Ja, auf jeden Fall. Also diese Szene, wo der eine dann seinen Kompagnon zurücklässt und gleichzeitig aber in dem abstürzenden Flugzeug auch so gegen die Schwerkraft ankämpft und versucht irgendwie zur Tür sich zu bewegen.
Man weiß gar nicht, ist die Luke jetzt unten oder oben? Die Maschine dreht sich ja schon in sich selbst. Ja.
Das ist wirklich sehr, sehr eindrücklich. Das habe ich selten so gut auch in einem Kinofilm nicht gesehen. Also das ist sehr, sehr clever gemacht, weil ich glaube, die große Herausforderung bei Masters of the Air ist, die Kombattanten irgendwie auch in Beziehung miteinander zu setzen. Das heißt, die sind immer sehr isoliert in ihren Bombern und man hat immer das Gefühl, sie kämpfen eigentlich in Wirklichkeit gegen ihre Maschinen, dass sie nicht von selber vom Himmel fallen oder getroffen werden und so weiter und so fort. Und dann in der zweiten Hälfte der Serie, ohne hier zu spoilern, gibt es dann so diverse Einschnitte in den Charakterentwicklungen und Stories, wo man dann so ein bisschen mehr die andere Seite sieht. Weil das hat man ja bei Band of Brothers und Pacific ständig. Man sieht ständig, wen sie eigentlich töten, gegen wen sie kämpfen. Und es ist nicht so, dass man da jetzt umfangreiche Charakterisierungen von Wehrmachtssoldaten zum Beispiel hat oder japanischen Soldaten in den anderen Serien. Aber man hat irgendwie Gesichter, man weiß, was ihre Taten für Konsequenzen auch haben, weil diese Serien ja nicht undifferenziert an das Töten herangehen. Da wird auch häufiger hinterfragt, was das auch bei Band of Brothers für Folgen hat und wie auch Kriegsverbrechen zum Beispiel begangen werden. Gleich in den ersten Folgen sieht man ja, wie Wehrmachtssoldaten zum Beispiel einfach erschossen werden.
Ja, und das macht natürlich auch einfach den Feind noch ein Stück greifbarer, weil wenn man ihn natürlich nur in der Luft feuert, man sieht ein Flugzeug abstürzen, ist es eher die Maschine, die vor dem inneren Auge sozusagen draufgeht, als da, dass dann vielleicht noch ein Mensch drin saß.
Aber ja, oder die Zivilisten am Boden, die halt die Bomben abkriegen.
Genau,
zum Teil.
Genau.
Hat dich das denn insgesamt so, ohne jetzt auf Handlungsdetails einzugehen, hat dich das überzeugt bei Masters of the Air im Vergleich zu den anderen Serien? Hat das für dich funktioniert, wenn man so will?
Also ich war froh, dass die Serie in der zweiten Hälfte dann noch ein bisschen andere Richtung einschlägt, weil ich tatsächlich so ab Folge 4 dachte, okay, ich habe jetzt das Prinzip verstanden von, ihr kriegt die Mission und ihr fliegt die Mission, ihr kommt wieder zurück und dann kommt die nächste Mission. Und das hätte sich schnell erschöpfen können. Und deshalb ist es, glaube ich, gut, dass dann halt sowas wie Kriegsgefangenschaft oder Aufsteigen in der Hierarchie der Air Force in eine andere Richtung noch mit reingebracht wird oder für mich auch ein, ich weiß gar nicht, welche Folge es ist. Es gibt einen Gänsehautauftritt für mich von einem deutschen Star aus Dark, wo es mir echt so kalt den Rücken runtergelaufen ist. Es ist nur so eine kurze Szene, wo ich dachte, ja, da hat man dann nochmal diese Konfrontation zweier Nationen gut symbolisiert. Generell würde ich sagen, also Masters of the Air schafft es nicht ganz, mir diesen selben Gedanken von Verbundenheit zu geben wie Band of Brothers. Da steckt es ja einfach schon im Titel und man ist natürlich auch den Flugzeugen und den einzelnen Piloten geschuldet, beziehungsweise hatte mich dann an andere Figuren rangehängt, als ich am Anfang dachte. Also man kriegt ja Buck und Bucky als Hauptfiguren vorgeführt und die sind, ja, die Freundschaft funktioniert schon, aber es war jetzt nicht so, dass ich mit ihnen mitgefiebert habe bis zuletzt, sondern ich war dann eher, habe mich dann an den kotzenden Navigator rangehängt.
Der ist der Beste in der ganzen Serie.
Der ist so großartig. Gespielt von Anthony Boyle, Harry Crosby nennt er sich und er kann seine Luftkrankheit leider nicht so schnell abschütteln. Deswegen ist er immer noch am sich übergeben, wenn er hinten sagen soll, wir müssen jetzt nach links oder nach rechts fliegen. Ganz tolle Figur. Oder auch Rosie Rosenthal, ein Pilot, der später noch reinkommt. Aber das ist ja schön, dass man halt dann auch andere Stars und Namen entdecken kann, als man es vielleicht am Anfang erwartet hätte.
Ja, ich muss auch sagen, ich fand die zwei Hauptfiguren, also von Callum Turner und Austin Elvis Butler, der hier auch so
bald
ähnlich
musst du
redet.
Dune 2 Butler sagen.
Ja, weiß ich nicht. Nicht, wenn er Harad. Die finde ich solide. Das ist sowas, ich finde es irgendwie clever, dass die beiden da mitspielen, weil an denen kann man sich so ein bisschen festhalten in einem Ensemble, was, glaube ich, noch mehr fluktuiert als bei den anderen beiden Serien, weil auch die Sterbe- oder die Verletzungsrate bei den Fliegern viel höher war als bei den Fallschirmtroopers da oder im Pazifikkrieg. Und das finde ich schon clever. Das ist irgendwie so die solide Bank der Serie, aber man entdeckt dann eben andere, wenn ich dann zurückschaue, dann schon überlegt habe, haben sich die beiden eigentlich irgendwo hin entwickelt? Also so gerade im Vergleich zu Band of Brothers, Winters oder eben der James Badge Dale oder der Rami Malek-Figur in The Pacific, da kommt Masters of the Air bei den Hauptfiguren nicht so richtig heran, würde ich sagen. Aber die Nebenfiguren wiegen das zum Teil auf. Und ich muss dir beipflichten, ich war dann auch sehr froh, dass so sehr ich Interesse an den Luftschlachten hatte, dass da in der zweiten Hälfte der Serie Abwechslung geboten wurde. Trotzdem hatte ich das Gefühl, dass es alles viel zu schnell zu Ende geht, dass ich 10 Folgen brauche und dass mir irgendwie so der große, epische Bogen der Serie gefehlt hat.
Ja, ich verstehe, was du meinst, weil sie natürlich dann, sie fliegen Missionen, dann sind die Missionen natürlich vorbei, wenn der Krieg vorbei ist, und dann ist es auch für sie vorbei. Das ist ganz anders, wenn du als Soldat durchs Land marschierst und dann irgendwann am KZ rauskommst und denkst, okay, da ist jetzt der deutsche Schrecken gebündelt an einem Ort, wo einfach nur noch die Tränen das Gesicht runterlaufen, und du denkst, ja, okay, das ist hier Geschichte sozusagen gegossen in diesen Moment. Ja, deshalb hat es wahrscheinlich auch einfach die Wahl der Kriegsmaterie in sich, dass wir erst den Landkrieg in Europa, dann den Inselkrieg im Pazifik und jetzt den Luftkrieg hatten, dass man da, ich weiß nicht, wie man es hätte besser machen sollen.
Ich weiß es auch nicht, deswegen bin ich auch nicht Drehbuchautorin geworden, offensichtlich, aber ich würde sagen, letztlich finde ich die Serie immer noch sehr sehenswert.
Mhm, auf jeden Fall.
Was auch daran für mich liegt, dass sie so, also es klingt jetzt negativ, aber es ist nicht so gemeint, dass sie konventionell erzählt ist. Ich fand es sehr, sehr erfrischend, einfach mal wieder eine Serie zu sehen, die einfach recht geradlinig, der epische Bogen fehlt, aber die eigentlich recht geradlinig vom Anfang bis zum Ende verläuft, ihre Geschichte. Großes Ensemble, aber bringt dich immer wieder so auf den neuesten Stand. Wer lebt denn jetzt eigentlich und wer ist schon abgestürzt? Es wirkt manchmal ein bisschen random, vor allem, was ich sehr, sehr schade fand, wenn dann die Tuskegee Airmen, also die einzigen afroamerikanischen Flieger, dann reingeschoben werden.
In was der vorletzten auch alles, Folge. Ja.
Was auch alles Tatsachen entspricht, und die haben sich auch so getroffen, aber
die bekommen gar keinen richtigen Raum in der Serie eigentlich, dass man sie kennenlernen könnte.
Die hätten eigentlich recht früh in der Serie eingeführt werden müssen, um da wirklich was zu den Figuren zu sagen. Da spielt ja zum Beispiel Kuti Gadwa.
Ja, aus mit, Sex Education.
Der neue Doktor aus Doctor Who, vor allem für mich. Also ist auch da sehr gut besetzt. Aber insgesamt, trotz dieser Abstriche, war ich von Masters of the Air schon begeistert. Das liegt auch wieder an diese Detailgenauigkeit, schon der Detailversessenheit, mit der sie diese Flugzeuge nachgebaut haben, den wirklich viszeral erfahrbaren Flugszenen und der seltsamen Stimme von Austin Butler.
Die Elvis noch nicht ganz abgelegt
hat. Ich finde Austin Butler einfach faszinierend als Schauspieler, deswegen kann ich ihm das auch nicht übel nehmen, wenn er so eine flache Figur hier spielt. Wie würdest du denn diese 3 Serien ranken für dich? Welche steht ganz unten und welche steht ganz oben?
Nachdem ich jetzt alle geguckt habe, ist tatsächlich Band of Brothers immer noch auf Platz 1. Dann kommt aber auch Masters of the Air gut dabei. Würde ich jedem empfehlen, der dem Kriegsfilm- und Serienformat was abgewinnen kann. Und dann erst leider deine Lieblingsserie wahrscheinlich, Jenny, The Pacific.
Ja, The Pacific ist bei mir auf Platz 1, dann Band of Brothers und dann Masters of the Air. Allesamt absolut sehenswert. Und was ich wirklich schön finde bei so einem grausamen Thema ist, dass sie eigentlich einfach hätten Band of Brothers 1, 2, 3, 4, 5 drehen können über die Jahre und sich stattdessen jedes Mal eine größere, schwierigere Herausforderung gestellt haben. Das finde ich wirklich beeindruckend. Mhm. Also da ist auch so ein echter Wille zu spüren, die Facetten dieses Zweiten Weltkriegs aus Sicht der Amerikaner darzustellen. Und ich hätte auch nichts gegen eine Navy-Serie zum Beispiel.
Stimmt, das haben wir noch, Schiffe haben wir noch nicht so gehabt.
Ja, Flugzeugträger wurden ja auch im Pazifikkrieg dann sehr, sehr wichtig.
U-Boote?
Genau, U-Boote, oh, ja. Ein Tipp habe ich noch für euch, falls ihr aus irgendeinem Grund noch mehr Kriegsserien sehen wollt, das klingt jetzt sehr, sehr seltsam, weil das ja ein sehr ernstes Thema ist, kann ich euch auf jeden Fall Generation Kill empfehlen. Das ist eine Serie mit Alexander Skarsgård, die in moderneren Zeiten spielt. Dahinter steckt unter anderem der Schöpfer von The Wire. Und die ist mega. Hat aber auch, wie gesagt, eine andere Art von Kriegsführung in ihrem Zentrum. Sehr, sehr auch düster.
Okay, kenne ich gar nicht. Weißt du, ob die gerade irgendwo streamt?
Die müsste, ist von HBO, also könnte bei Sky sein.
Wahrscheinlich bei Wow Sky, okay.
Ja, genau. Also Band of Brothers und The Pacific könnt ihr bei Wow bzw. Sky streamen. Masters of the Air streamt bei Apple TV Plus. So, jetzt haben wir uns diesem gewaltigen Phänomen der Kriegsunterhaltung, es wird immer seltsamer, je länger ich darüber nachdenke, gewidmet. Ich finde es aber sehr wichtig, da sich einfach da mal damit zu beschäftigen. Warum schaut man das? was macht es vielleicht auch so interessant und so zwiespältig? Ich hoffe, ihr habt da auch ein paar Tipps mitgenommen oder denkt vielleicht nochmal darüber nach, Band of Brothers eine zweite Chance zu geben oder The Pacific den Respekt zukommen zu lassen, der die Serie verdient. Falls ihr Feedback dazu für uns habt, dann schreibt uns gern an podcast@movieplot.de. Esther, wo findet man dich denn noch im Netz?
Mich findet ihr natürlich bei Moviepilot, wo ich auch schon ein paar Masters of the Air-Artikel geschrieben habe. Legen wir vielleicht doch in die Shownotes, wenn ihr nochmal meinen großen Artikel zum Absturz lesen wollt. Und ansonsten bin ich auch als Straw-Star bei Instagram oder Twitter-X zu finden. Du, Jenny?
Ich bin auch bei Twitter zu finden. Schaut einfach nach Jenny Jecke, J-E-C-K-E. Außerdem habe ich einen Podcast, den ich zusammen mit meinem Moviepilot-Kollegen Matthias Hopp führe. Das ist der Wollmilch-Podcast. Und ihr könnt mich natürlich bei Moviepilot lesen, vielleicht aktuell was zur Berlinale, außer ich bin krank geworden. Schauen wir.
Bitte nicht, Zukunft, Jenny. Ich freue mich auf deine Berlinale-Texte.
Genau. Mir bleibt nichts weiter zu sagen, außer vielen Dank, dass ihr hier zuhört und zugehört habt. Abonniert uns schön, das freut uns immer. Und streamt was Schönes.
Tschüss.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.